Okay, herzliches Dankeschön für die Einladung durch die AG politische Diskussion. Für den Gegenstandpunkt Verlag will ich heute Abend ein paar Überlegungen vorstellen zum Thema Konsum, Konsumentenmacht. Dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, das gilt als Gemeinplatz. Und damit soll bezeichnet sein, dieses Wirtschaften hier im Kapitalismus, das hat sein Ziel, seinen letzten Zweck darin, für den Verbrauch der Menschen zu produzieren, für den Konsum eben. Das ist eigentlich die Prämisse, das ist die Grundlage, von der alle ausgehen. Konsum ist der Zweck, um den alles Wirtschaften in unserer Gesellschaft sich dreht. Die Unterschiede liegen in der Bewertung dieses Umstands. Da gibt es einige, vielleicht hier im Saal gar nicht die Mehrheit, die sind der Auffassung, dieser Konsum wird durch diese Wirtschaft, eben den Kapitalismus, bestens bedient. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Es gibt andere, vielleicht hier im Saal sogar die Mehrheit, die sind der Auffassung, der Konsum hat ein Übermaß angenommen. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Viel zu viel Konsum findet statt. Und sie wollen, die Menschen, die so denken, nicht einfach auf den Überfluss zeigen, der, wie der Name sagt, überflüssig ist, sondern sie machen diesen Überfluss auch für allerlei böse Ausreißer verantwortlich. Dafür zum Beispiel, dass billiges Gammelfleisch in großen Massen auf die Tresen der Discounter kommt, dass billige Textilien, T-Shirts aus Asien in Kinderarbeit gefertigt werden, brutalen Ausbeutungsmethoden, dass dieses Hin und Her der Waren kreuz und quer durch die Welt immer das Billigste dazu führt, dass auch noch die CO2-Bilanz verdorben wird und das Klima leidet. Das ist eine zweite Fassung. Die lobt nicht den Konsum, sie kritisiert ihn als übermäßig und verantwortlich für viele böse Ausreißer. Und dann gibt es seit einiger Zeit zumindest eine dritte Position, die geht noch einen Schritt weiter und ist der Auffassung, der immer weiter ausufernde Konsum, ja vielleicht sogar die Konsumgier, provoziert ein grenzenloses Wachstum, das endgültig die Ressourcen des Planeten ruiniert und aufzehrt, eigentlich gar nicht durchhaltbar ist und alle Grenzen sprengt. Die Konsequenzen, die solche kritischen Auffassungen dann empfehlen, heißen mehr Verantwortungsbewusstsein des Konsumenten. Da sagt die eine Fraktion, die die Überflussgesellschaft anprangert und die Ausreißer, von wegen Gammelfleisch und T-Shirts aus Kinderarbeit, man soll beim Einkaufen gefälligst Firmen mit gutem Leumund wählen, andere meiden, um so die Auswüchse zu bekämpfen. Und die andere, radikalere Position, die von den Grenzen des Wachstums redet, die immerfort überstrapaziert werden, durch diesen ausufernden Konsum, die predigt einen Konsumverzicht und meint, man muss gegen künstliche Bedürfnisse, die ohnehin nur das Werk von Manipulation und Werbung sind, im Namen der wahren Bedürfnisnatur der Menschen zusammenstreichen. Das ist so ein Fächer, der sich findet zu dem Thema, und alle gehen von einer Prämisse aus, die ich, der Gegenstandpunkt Verlag, für den ich jetzt ein paar Argumente präsentiere, gar nicht so teilen. Die Prämisse nämlich, Konsum würde wirklich den Zweck dieser Wirtschaft umreißen. Darum ginge es, dass im Kapitalismus alles Zeug hergestellt wird für den Konsum durch den Verbraucher. Da sind Zweifel angebracht an der Auffassung. Ein Blick in die Gesellschaft zeigt, es gibt eine nicht kleine Abteilung von Arbeitslosen, die haben gar nicht so ohne weiteres Zugang zu Konsum, weil sie keine Einkommensquelle mehr haben. Und von diesen Leuten erfährt man in unserer Gesellschaft, die sind eine Last. Die sind eine Last und es hat viel Regierungstechnik und Beschlüsse gebraucht, um das Arbeitslosengeld auf Hartz IV umzustellen und die Kosten für diese Leute nach unten zu fahren. Das ist ein bemerkenswerter Umgang mit Menschen in dieser Gesellschaft des Konsums. Man sagt nämlich über die, zum Essen sind die zu viel, da sind sie nur eine Last. Aber zum Arbeiten sind sie auch zu viel. Sie können gar nicht einfach zu Werke gehen und das erarbeiten und schaffen, was sie verzehren. Sie werden einfach nicht gebraucht. Diese Leute und ähnliche, die trifft man dann auf den Straßen bei Demonstrationen oder bei gewerkschaftlichen Aufmärschen mit Transparenten, auf denen steht, wir fordern Arbeit. Auch das wirft ein Schlaglicht auf die Sorte Wirtschaft, in der wir leben. Wir fordern Arbeit. Das Motiv, warum Leute das tun, das ist natürlich klar. Die haben kein Geld, weil sie keines verdienen können. Sie wollen eine Arbeit, um Geld zu verdienen. Das ist die banale Seite der Sache. Aber wo leben wir eigentlich, wenn man Arbeit fordern muss? Denkt mal an euren privaten Bereich, daheim, an die Wohngemeinschaft. Man fordert nicht Arbeit. Wenn einem der Nutzen einer Arbeit einleuchtet, zum Beispiel der Rasen, der gemäht werden soll, dann greift man zum Rasenmäher und tut das. Da fordert man nicht Arbeit, sondern man verrichtet sie wegen des nützlichen Ergebnisses. Dass in dieser Gesellschaft Arbeit gefordert wird von Leuten, die nichts zu beißen haben, das verweist darauf, dass sie selbst gar nicht im Besitz der Mittel sind, die man braucht, um als Arbeiter tätig zu werden. Alle Produktionsanlagen für die Herstellung von Lebensmitteln genauso wie für die Fabrikation von Produktionsmitteln sind im Besitz von Firmen, die damit ihr Geschäft machen, sodass sie überhaupt nicht zur Verfügung stehen für den, der Arbeit verrichten will, um Geld zu verdienen. Und die Bedingung, unter der er überhaupt in die Position kommt, Arbeit verrichten zu dürfen, die liegt gar nicht in seinem Bedarf. Den haben sie ja. Sie wollen ja arbeiten, aber man lässt sie nicht. Warum nicht? Weil das entscheidende Kriterium für das Stattfinden von Arbeit gar nicht der Arbeitsertrag und der Bedarf derer ist, die arbeiten, sondern der Gewinn, den Firmen aus den Arbeitenden herausschlagen. Nur wenn eine Arbeitskraft lohnt für den Unternehmensgewinn, wird sie eingestellt. Wenn nicht, dann nicht. Das ist ein Zeugnis dafür, dass Arbeit in dieser Welt nicht für diesen Zweck verrichtet wird. Dass die Menschen das für ihren Verbrauch, ihren Lebensunterhalt Nötige erwirtschaften können. Eine dritte Phrase, die auch Gemeingut ist in unseren Breiten. Man hört immer wieder, vor allen Dingen im Vorweihnachtsgeschäft, dass der Konsum angekurbelt werden muss, damit wieder mehr Wachstum geht. Konsum ankurbeln für mehr Wachstum. Das stellt die Logik eines rationellen Verhältnisses von Einsatz und Ertrag vollständig auf den Kopf. Wer nämlich sagt, er will den Konsum ankurbeln, damit mehr Wachstum geht, der gibt zu. Wachstum ist nicht das Mittel für Konsum, sondern Konsum ist das Mittel für Wachstum. Und dieses Wachstum, das in den Gelderträgen der verschiedenen Firmen besteht, die da am Markt um Erlöse konkurrieren, dieses Wachstum behandelt den Erwerb der Menschen, die ein Einkommen verdienen wollen, als für ihren ärgerliche Größe, als Lohnkost, so steht sie auch in jeder Bilanz, die des Gewinns wegen knapp bemessen wird. Und deswegen findet das Ankurbeln von Konsum auch nie auf diesem Weg statt, dass gesagt wird, gut, wenn das so schön ist fürs Wachstum, dann verdoppeln wir die Einkommen. Genau das würde nämlich den entscheidenden Wachstumseffekt, dass die betrieblichen Gewinne wachsen, durchkreuzen. Also kommt man den Leuten lieber mit Seelenmassage und rät ihnen, nicht so viel Angst um Zukunft und Arbeitsplatz zu haben und mal auf Ersparnisse zurückzugreifen, die man im Alter vielleicht doch nicht mehr braucht, wenn man es so weit eh nicht bringt. Das soll sagen, Konsum spielt in dieser Wirtschaft eine Rolle. Ja? Er wird angesprochen als Wachstumsmotor. Es braucht ihn für die Realisierung, für den Verkauf der Ergebnisse der vielen schönen Waren. Er spielt eine Rolle. Aber welche? Seine Rolle ist die, Mittel im Verwertungsprozess der Kapitale zu sein und nicht der Zweck dieser Verwertung. Das prägt den Konsum und den Utensilien des Verbrauchs einen eigentümlichen Stempel auf. Und das will ich ein bisschen beleuchten. Ich will mal die drei eingangs angesprochenen Positionen ein bisschen näher betrachten. Die Wohlstandsgesellschaft, die Überflussgesellschaft mit ihren Auswüchsen und die Theorie von den Grenzen des Wachstums. Fangen wir also an mit der Wohlstandsgesellschaft. Das ist ein Label für diese Gesellschaft, Wohlstandsgesellschaft, das nicht einmal der Erfahrung standhält. Die Erfahrung lehrt, man erfährt es aus Zeitungen, 10 Millionen Kinder sind arm, Hartz-IV-Empfänger. Das ermitteln nicht irgendwelche kommunismusverdächtigen Gruppen, sowas ermittelt der Paritätische Wohlfahrtsverband. In dieser Gesellschaft redet man von einem Armutsrisikokind. Ein Witz, das Kind ist eigentlich für nichts ein Risiko. Was das Kind zum Risiko macht, ist nicht das Kind, sondern die Einkommensquelle des Erzeugers. Der Lohn mag vielleicht ihn, vielleicht auch noch die Frau tragen, aber sobald ein dritter Esser dazukommt, wird die Sache riskant. Das wirft ein Licht auf die Erwerbsquelle. 30% aller Menschen leben hier in Deutschland in einem sogenannten Niedriglohnsektor. Es hat einen Kampf um Mindestlohn geben müssen. Alles das sind jedermann zugängliche Informationen. Das sind einfach Tatsachen, da ist noch gar keine Theorie im Spiel. Es sind Tatsachen, die sich überhaupt nicht decken mit dem Etikett Wohlstandsgesellschaft. Die Menschen, die das machen und sagen, doch, doch, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, ich bin mir da sicher, die haben eine Technik, eine geistige Technik, die auch ihnen zugänglichen, von mir zitierten Erfahrungen zu tilgen, für unbeachtlich zu erklären. Und die Technik, mit der das gemacht wird, ist eine geistige Übung primitiver Art. Man fingiert einen Vergleich mit Armut, Elend. Man vergleicht also zum Beispiel die Lage eines Arbeiters bei Daimler-Benz mit einem Flüchtling aus Schwarzafrika, der gerade an Land geschwemmt wird, mit dem Elend der dritten Welt, das auf der Flucht ist, weil die Menschen keine Überlebensmittel finden in den Gebieten, wo sie wohnen. Das ist ein Verfahren, ein Vergleich, das den Namen Vergleich gar nicht wirklich verdient. Es besteht eigentlich nur darin, den Bezugspunkt für den Vergleich so zu wählen, dass das gewünschte Ergebnis herauskommt. Man sucht sich zu seiner Lage eine schlechtere Lage, setzt die ins Verhältnis und schon steht man gut da. Das ist ein Verfahren, mit dem kann man jede Lage heilig sprechen. Also der Arbeiter bei VW etwa, der vielleicht seine Schwierigkeiten haben mag mit seinem Einkommen, der muss sich nur mit dem Hilfsarbeiter im selben Betrieb vergleichen. Schon steht er gut da. Der Hilfsarbeiter muss sich nur mit dem Hartz-IV-Empfänger vergleichen. Schon steht der gut da. Der Hartz-IV-Empfänger vergleicht sich noch mit dem Obdachlosen, der an der Tafel um die Suppe ansteht. Schon steht auch der gut da. Und der Obdachlose vergleicht sich noch mit dem Elend der dritten Welt, hat ja auch eine Tafel, vielleicht sogar eine Bleibe, und schon steht auch der gut da. Man merkt, diese absteigende Reihe, die ist aus der Beweisabsicht geboren. Man könnte nämlich mit demselben Recht, nach derselben Logik, auch eine aufsteigende Reihe durchdeklinieren. Man könnte ja sagen, ich vergleiche mich als der Lohnempfänger bei Daimler-Benz mit dem Gehalt des Abteilungsleiters, mit dem des Direktors. Man könnte einfach seine eigene materielle Lage statt mit dem Elend entfernter Weltgegenden mit dem Reichtum hier vergleichen. Dieser Vergleich, der hätte sachlich viel mehr auf seiner Seite. Denn dieser Reichtum existiert in dieser Gesellschaft, neben der zitierten Armut, und er ist sogar das Werk derer, die zu großen Prozentsätzen unter die Armen fallen. Geschafft durch ihre praktische Tätigkeit haben das die, die man bei uns arbeitende Bevölkerung nennt. Nur sind sie von dem, was sie schaffen, weil ihnen nichts davon gehört, sondern der Fabrik, für die sie geschafft haben, ausgeschlossen. Das ist die Wohlstandsgesellschaft. Durch diese geistige Technik als Label, als Etikett für die Wohlfahrt hierzulande haltbar gemacht. Jetzt zur Überflussgesellschaft. Es gibt durchaus Kritiker des Konsums. Vielleicht sind sie heute zahlreicher sogar als die, die den ganzen Laden einfach als Wohlstandsgesellschaft loben. Es gibt Kritiker des Konsums, die aber nicht an der Schäbigkeit des Konsums Anstoß nehmen, sondern an einem zu viel. Deswegen sagen sie ja Überflussgesellschaft. Und die Leute, die so denken, die schaffen das, dieses Ergebnis mit genau derselben primitiven Technik zu erzeugen, wie das die Theoretiker der Wohlstandsgesellschaft tun. Der Verfechter der Wohlstandsgesellschaft schaut auf das Flüchtlingselend oder das Elend der Dritten Welt, um zu sagen, daran sieht man, wie gut es uns geht. Und der Theoretiker der Überflussgesellschaft zeigt auf dasselbe Elend und sagt, daran sieht man, dass es uns viel zu gut geht. Überleben geht doch auch mit viel weniger. So, jetzt hat man These und Antithese im Raum. Und die Entscheidung, was davon wohl die zutreffende Lesart ist, die ist nicht in irgendwelchen philosophischen Seminaren zustande gekommen. Da hat die Position, wir leben in einer Überflussgesellschaft, die Menschen haben eigentlich zu viel Konsum in ihrer Hütte. Die hat nicht deswegen obsiegt, weil sie so furchtbar viel Überzeugendes für sich hätte. Dieser theoretisch angestellte Vergleich zwischen dem Lebensstandard hier und, sagen wir, dem armen Haus in Osteuropa, in Mazedonien, in Albanien, in Bulgarien, Rumänien, dieser Vergleich der Lebenslagen, der wird ja nicht einfach nur geistig von den Menschen angestellt, sondern der ist zunächst einmal praktisch angestellt worden. Sie sind verglichen worden, und zwar im globalisierten Kapitalismus von Unternehmen. Von Unternehmen, VW, Nokia, die längst nicht mehr auf diesem Boden, also in Zentraleuropa, aus Arbeitern ihr Kapital schlagen, sondern die durch die Öffnung der Grenzen mobil geworden sind, ihre Fabrikanlagen, ihre Investitionssummen auch noch in den letzten Winkel nach Osteuropa schleppen. Und jetzt können sie die Menschen vergleichen in ihren Lebenslagen und sie übermitteln ihnen diese Botschaft. Ihr in Deutschland, Nokia zum Beispiel, sagt ihr in Bochum, ihr seid einfach zu teuer gemessen an dem, was in Bulgarien ein Arbeitnehmer bekommt, der unsere Handys zusammenlötet. Da findet gar nicht der Vergleich der Lebenslagen durch die Menschen statt, sondern sie unterliegen einem Vergleich, der praktisch mit ihnen angestellt wird und ihnen sagt, euer Lebensstandard ist der schiere Überfluss, gemessen dem, was wir für die armen Schlucker in Osteuropa zahlen, die für uns dieselben Produkte an denselben Maschinen fertigen.